Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Eltern gegen Sexualunterricht an der Basler Schule, die Eltern von 3 Kindern, wenn nötig, bis vor Bundesgericht. Geldsagen für die beiden Basel, das Geld von der Nationalbank kommt und bringt den beiden Kantonen einen Millionenzustupf. Ein gross Geschnäder, die Vorfasnachtsveranstaltung Mimösli, nimmt die Basler Regierung ins Visier. Seit 40 Jahren bei der Polizei, seit 16 Jahren Mediensprecher von der Basler Staatsanwaltschaft. Jetzt geht er in Pension. Der Markus Melzel ist unser Wochengast. Am Morgen startet der Tag mit einer grauen Hochnebeldecke. Die löst sich dann zum Teil auf. Durch die heutige Sendung begleitet sie der Benedikt Derni. Der sogenannte Sexkoffer für einen Aufklärungsunterricht in den Basler Kindergärten und den ersten 2 Primarschuljahren sorgt für viel Wirbel. Seit dieser Woche ist bekannt, dass mehrere Basler Eltern ihre Kinder wegen dem Sexkoffer aus der Schule nehmen wollen und sogar vor Gericht gehen. Beim Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer sorgt das für gemischte Gefühle.
Ich habe Verständnis, wenn Eltern sich sehr sorgen um die Entwicklung von ihren Kindern und dazu gehört auch der Bereich der Sexualität. Ich habe kein Verständnis, wenn man ganz offensichtlich kein Vertrauen hat in die Lehrerinnen und Lehrer, die mit äusserster Sorgfalt das Thema im Rahmen der Lehrplan behandeln.
Jetzt nimmt zuerst mal einen von den Vätern, die vor Gericht ziehen, öffentlich Stellung und erklärt, warum er den umstrittenen Sexkoffer ablehnt. Patrick Künzle.
Es sind Leute aus evangelikalen Kreisen, die sich gegen den Aufklärungsunterricht im Kindergarten und in der Primarschule wehren. Das hat das Basler Erziehungsdepartement in dieser Woche so kommuniziert. Und das hat Benjamin Spürler hässig gemacht. Es sei falsch, dass das Erziehungsdepartement die Gegner vom Aufklärungsunterricht in die Ecke der religiösen Fundis drängt. Er selber gehört nicht zu einer Freikirche.
Ich selber bin reformiert. Meine Frau ist katholisch, die Kinder sind katholisch. Getauft worden und wir dürfen sie auch katholisch erziehen. Und ich möchte das also im höchsten Grad verneinen. Das ist also eine kolossale Unterstellung. Ich bin weder Freikirchen noch sonst irgend. Ich bin reformiert.
Der Benjamin Spürler hat eine 6-jährige Tochter. Er findet, die sexuelle Aufklärung, die sei in der ersten Primarschule noch die Aufgabe der Eltern. Warum aber soll nicht auch die Schule bei der sexuellen Aufklärung helfen? Wehrt sich der Benjamin Spürler aus religiösen Gründen dagegen?
Selbstverständlich nicht. Und ich möchte gerade einhaken. Es geht mir nicht, dass ich Sexualunterricht, dass ich dagegen bin. Es geht nicht um das. Sexualunterricht muss sein, aber nicht in diesen jungen Jahren. Ich bin zum Beispiel auch nicht gegen Prävention. Ich bin für Prävention. Das muss ja sein. Ein Kind muss ja wissen, wo ist das Wort Halt? Welche Distanz? Darf mir jemand anlängen? Aber das rede ich jetzt hier in einem fachlichen Weg und nicht hier auf pornografisch mit diesen farbigen Bildern. Und das finde ich fast obszön.
Dass seine Tochter vom Sexkoffer verschont bleibt, hat der Benjamin Spüler eine Gruppe gegründet mit dem Namen Elternkomitee Basel-Stadt. In diesem Elternkomitee haben sich Gleichgesinnte zusammengeschlossen. Wie viele Leute das sind, möchte Benjamin Spüler nicht sagen. Aber es sind viele Leute. Sicher ist, es sind 3 ältere Paar, die beim Erziehungsdepartement Rekurs gemacht haben gegen den Aufklärungsunterricht. Und die 3 ältere Paar klagen jetzt auch beim Verwaltungsgericht. 3 Eltern, das tönt so, als ob es eine ganz kleine Minderheit ist, die Mühe hat mit dem Sexkoffer und dem Aufklärungsunterricht in der Schule. Der Benjamin Spüler sagt, dieser Eindruck sei falsch.
Der Grund, dass wir nur 3 Dispensationsgesuche gemacht haben, ist, es darf ja nicht sein, dass man 40, 50 Dispensationsgesuche macht. Es betrifft den Kindergarten, dann muss man ein Kind aus dem Kindergarten. Es betrifft die 1. Klasse und die 2. Klasse. Jetzt, wenn du von jeder Klasse ein Kind ein Dispensationsgesuch macht, dann ist das Soll schon erreicht. Es darf nicht sein, dass man da 30, 40, das wäre nicht zahlbar. Überlegt einmal, man geht vor Bundesgericht, das sind ja Kosten, wer kann die Kosten zahlen?
Man hört es hier raus. Es sind 3 Musterprozesse für 3 verschiedene Schulstufen, die der Benjamin Spüler und seine Mitstreiter vom Elternkomitee jetzt feiern. Quasi stellvertretend für alle Eltern, die ihre Kinder nicht in Aufklärungsunterricht schicken wollen. Kriegen sie recht, dann hätten alle Eltern noch die Möglichkeit, ihre Kinder aus dem Aufklärungsunterricht zu nehmen. Ein erstes Urteil vom Verwaltungsgericht ist seit heute bekannt. Das Gericht hat entschieden, dass es keine sofortige Dispens vom Aufklärungsunterricht gibt. Das bedeutet, dass auch die Tochter von Benjamin Spüler weiterhin in die Schule muss gehen, auch wenn es dort ums Thema Sexualität geht. Er selber akzeptiert das Urteil, auf jeden Fall im Moment.
Ich will nicht als Querulant stehen. Ich will den Rechtsweg einschlagen. Ich will nicht irgendwie meutern. Ich will haben, dass die Leute sehen, um was es mir geht.
Der Benjamin Spüler hofft, dass das endgültige Urteil vom Basler Verwaltungsgericht dann anders aussieht und dass seine Tochter dann nicht mehr in Aufklärungsunterricht muss. Das endgültige Urteil wird in ein paar Monaten erwartet. Eins ist für den Benjamin Spüler aber schon heute klar. Wenn es sein muss, geht er am Schluss bis vor das Bundesgericht.
Zu den Meldungen. 13 Milliarden Franken hat die Nationalbank im letzten Jahr Gewinn gemacht. Das hat die Bank heute Morgen bekannt gegeben und der Gewinn kommt auch den beiden Basel zugut. Der Kanton Basel-Land kann jetzt mit rund 23 Millionen Franken rechnen. Das ist genau so viel, wie der Kanton im Voraus budgetiert hat. Im Gegensatz zum Kanton Basel-Stadt hat der Baselbieter Finanzminister Adrian Balmer mit einem Gewinn gerechnet und den auch budgetiert. Während sich das Baselbieter über 23 Millionen Franken freuen kann, bekommt der Kanton Basel-Stadt rund 16 Millionen Franken. Das ist zwar nur ein ganz kleiner Teil im Vergleich zu den übrigen Steuereinnahmen vom Kanton, der Zeitpunkt für die Gewinnbeteiligung sei aber günstig, sagt Basler Finanzdirektorin Eva Herzog.
Das Geschäftsjahr 11 war für die Unternehmen ein schwieriges Jahr. Und wie sich denn das tatsächlich, wie die Steuereinnahmen sich entwickeln, im Jahr 2012, ob unsere budgetierten Steuereinnahmen tatsächlich eintreffen, das wissen wir nicht. Da müssen wir gewisse Befürchtungen haben. Von dem her ist es schön, dass jetzt auf der einen Seite mal etwas, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, sich positiv auswirkt.
Das Geld fließt bei den Kantonen zu den allgemeinen Einnahmen. Einen besonderen Bestimmungsort gäbe es nicht, sagt Eva Herzog. Die Initiative zur Öffnung vom Kasernenareal zum Rhein könnte zurückgezogen werden. Die Initianten vom Verein Kulturstadt Jetzt sind zu diesem Schritt bereit, wenn der Grosse Rot einen entsprechenden Architekturwettbewerb ausschreiben wird. Ein solcher Wettbewerb soll zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt für eine Öffnung vom Kopfbau von der Kaserne zum Rhein. Das heisst in einem Bericht von der Bau- und Raumplanungskommission vom Grossen Rot. Der Bericht bezieht sich auf den Vorschlag der Regierung, der nur einen kleinen Teil der Kaserne abrissen will und einen Durchgang zum Rhein ermöglichen. Im Leimetal haben sich 11 Gemeinden zusammengeschlossen zu einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation. Bei der Zivilschutzkompanie Leimetal leisten rund 400 Männer ihren Dienst. Sie kommen aus der Baselbieter und Solothurner Gemeinden zwischen Bobnigen und Burg. Der Vorteil von dieser neuen Zivilschutzkompanie sei vor allem, dass im Ernstfall die kantonalen Rettungsbehörden nur noch einen Ansprechpartner haben im Leimetal. Auf der anderen Seite käme so ein Zusammenschluss auch günstiger für die Gemeinden, als wenn jede Gemeinde eine eigene Zivilschutzorganisation betreiben müsste, hat es heute bei der Gründungsversammlung geheissen. Die Baselbieter SVP die hat gestern oben an ihrem Parteitag die Parole für die Abstimmungen vom 11. März gefasst. Die Revision vom Spitalgesetz lehnt die SVP deutlich ab. Eine einstimmige Nein hat es gestern oben zum Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung gegeben. Kaum hat das neue Jahr angefangen, geht es Schlag auf Schlag bei der Vorfasnachtspremiere. Gestern war es auch im Hebsen-Theater mit dem Mimösli soweit gewesen. Das Motto von Mimösli in diesem Jahr ist «Ein grosses Gschnäder». Und es geht dabei um die Arbeit von der Regierung. An der Premiere dabei war ist der Roland Schnetz.
Alle Vögel sind schon da.
Auf der Bühne ein Vogelnest, drin 7 Vögel und die Schnädern.
Ein wilder Haufen ohne Führung, ziemlich ähnlich wie die Regierung.
Wie die Regierung, und von der kommt jeder und jede schon im Prolog dran. Zum Beispiel der Hans-Peter Wessels, der mit dem Silvio Berlusconi verglichen wird.
Selle hat alles schnell über Nacht zu seinem Vorteil ein neues Gesetz gemacht.
Aber etwas gelernt hat der Wessels doch von Berlusconi. Denn ohne neues Gesetz hat er sein Dachfenster noch nie.
Aber nicht nur die Regierungsräte sind ein Thema. Die Entwicklung der Stadt wird auch mit spitzer Zunge kommentiert. Zum Beispiel das Einkaufszentrum Stücki, das nicht so recht auf die Tour kommt.
Bist du gestresst und geht es dir zu hektisch zu? Dann gang in Stücki, dort hast du Ruhe.
Neben dem Stücki hat auch der Titanwurz für die Pointe gesorgt. Die Riesenpflanzen im Botanischen Garten, die nur ganz selten blüht, umso mehr dann aber bestialisch stinkt.
In Basel Basel stinkt sie nur kurz. Im Botanischen Garten, die Titanwurz.
Es geht anders, das stinkt schon ziemlich lang. Ich schmeck's, wenn ich als in Ausgang gehe.
Ja, ein paar haben als draussen Rauchen so begriffen, dass sie jetzt draussen auch noch gerade mir ein Schiff.
In einem Rahmenstückchen protestieren die Familiengärtner auf dem Marktplatz für ihre Anliegen. Zu ihnen gesellen sich die Bewohner von der Villa Rosenau, die für gewalttätige Auseinandersetzungen in der Stadt verantwortlich gemacht werden. Ein vielversprechender Plot, der hier drin gipfelt, als der junge Sponti den älteren Familiengärtner das anarchistische Alphabet lehrt.
Jetzt heisst es Massen mobilisieren. Jetzt ist höchste Zeit für Moral.
Moral, die bei den Familiengärtnern auf Skepsis stoßt.
Geht's doch, Moral?
Ja, mobilisieren, organisieren, randalieren, animieren und legitimieren.
Leider löst sich die Situation dann aber, und das ist ein bisschen symptomatisch bei den Rahmenstücken im Mimösli, in einem Missverständnis auf.
Und wie sollen wir in so kurzer Zeit so eine Masse mobilisieren können?
Hey, ganz einfach, mit SMS, Facebook und Twitter.
Was, Twitter?
Nein, Twitter.
Eine gute Geschichte kann man so leider keine Pointe finden. Neben den durchzogenen Rahmenstückchen brillieren aber unter anderem der Gast Egon Egemann mit seinem Orchester und vor allem die Hofnarren mit einem spanischen Marsch. Das Mimösli 2012 ist ein Sammelsurium an Witz in den verschiedensten Preisklassen. Es ist ein Mimösli hoch anzurechnen, als es sich dezidiert dem politischen Geschehen in der Stadt widmet. Es greift die Themen auf, die die Leute beschäftigen, und das gehört zur Fasnacht. Die Pointe sind von schlecht bis gut. Wer das nicht stört, der kommt auf seine Rechnung. Das Publikum war einmal begeistert.
Ein grosser Gschnäder im Mimösli, der Roland Schnetz hat berichtet. Zwischen den beiden Basel läuft es nicht rund. Theaterabstimmung oder die Basel wie die Regierung, die nicht an Neujahresabberuf Basel kommt. Das nur zwei Beispiele. Wir vom Regionaljournal Basel und die Volkshochschule Basel machen die verknorzte Partnerschaft zum Thema an einer öffentlichen Podiumsveranstaltung.
Stadtgespräch.
Warum harzt es im Moment so bei der Zusammenarbeit zwischen Basel-Stadt und Basel-Land? Warum reagiert man in den Regionen so gereizt aufeinander? Darüber diskutieren Basel-Bieter Nationalrätin Daniela Schneeberger und die Basel-Ständerätin Anita Fetz. Mit dabei bei dieser Diskussion auch der Peter Schmid, Altregierungsrat im Basel-Biet, und der Bernhard Fischer. Er ist der Leiter von der Credit Suisse Region Nordschweiz.
Stadtgespräch. Die kontroverse Diskussion im Hotel Dreikönig.
Stadtgespräch zum Thema Partnerschaft am nächsten Montag, 16. Januar, zu oben um 8 Uhr im Hotel Dreikönig zu Basel. Der Eintritt ist gratis oder Sie können auch daheim hören, live auf DRS 4 News. Es ist 17:45 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS 1 und wir kommen zum Wochengast. Das ist der Markus Melzel. Vor 40 Jahren hat er seine Karriere bei der Basler Polizei gestartet und hat viele Jahre auch als Kommissar ermittelt. Vor 16 Jahren hat der Markus Melzel die erste Medienstelle bei der Basler Staatsanwaltschaft geschaffen und hat er so ein Gesicht und eine Stimme gegeben. Jetzt verstummt die Stimme einmal in der Öffentlichkeit. Der Markus Melzel geht Ende Januar in Pension. Die Wanda Thüring hat ihn gefragt, ob er mit Wehmut geht.
Wehmut nicht, aber gewisse gemischte Gefühle sind natürlich schon dabei, ganz klar. Aber dass ich jetzt sage, ich falle in ein Loch hin oder das fehlt mir dann oder ich kann ja nicht leben ohne das, jetzt fast im Extremfall, das ist es nicht. Ich habe mich sehr damit befasst und ich habe mich auch vorbereitet darauf. Aber was mir dann effektiv fehlen tut, das werde ich dann letztendlich erst können sagen, wenn ich dann einmal weg bin.
16 Jahre sind Sie Chef der Medienstelle in der Basler Staatsanwaltschaft, sind also immer wieder konfrontiert mit Medien. In dieser Zeit sind die Medien gegangen, sind gekommen. Aber unterm Strich hat es mehr, was Sie bedienen müssen, auch mittlerweile weltweit bei gewissen Fällen. Wenn man zurückschaut, ist es eine schnellere Zeit geworden?
Es ist sehr viel schneller geworden. Das heisst aber, es ist nicht unbedingt vertiefter geworden, von gewissen Medien erlebe ich, dass man ganz, ganz schnell ganz viele Informationen will, aber dass man doch dann nicht in die Tiefe geht. Und wir sehen natürlich schon auch mit dem verstärkten Aufkommen von diesen Online-Medien, dass natürlich nicht mehr heute ein Kommuniqué veröffentlicht wird und dann wird es irgendwann am anderen Tag in der Zeitung abgedruckt, beziehungsweise wenn man sofort etwas gegeben hat, man es im Radio oder im Fernsehen etwas gesagt, sondern mit diesen Online-Medien ist natürlich für alle der Druck entsprechend grösser geworden und der Druck ist natürlich an uns weitergegeben worden, dass wir auch dort einfach schneller haben müssen liefern. Und das ist auch zu uns immer ein bisschen eine Herausforderung gewesen, dass wir denen nicht an der Qualität schrauben und dass wir nicht sagen, ja, sagen wir einfach mal etwas, das schnell draussen ist und plötzlich müssen wir es dann korrigieren, weil es vielleicht doch noch ein Fehler ist. Also wir haben ganz fest müssen schauen bei uns und ich selber habe das auch immer für mich gesagt, die Meldungen, die rausgehen, müssen vom Zeitpunkt, wo wir sie rauslösen, so stimmen und nicht einfach mal schnell so eine Spekulation abgeben.
Das ist eigentlich eine parallele Entwicklung zu den Medien, weil es ist nicht nur online, es ist auch bei uns im Radio, im Fernsehen, kaum ist etwas draussen, muss es eigentlich auch ganz raus vor das Publikum. Sie haben gesagt, es ist eine besondere Herausforderung, weil man auch muss dabei abwägen, was sagt man, wenn sagt man. Ist das auch eine besondere Herausforderung gewesen für Sie, weil Sie ja meistens viel mehr gewusst haben, als Sie auch dürfen sagen?
Das ist immer ein bisschen Abwägen. Also als Polizei und auch eben als, vor allem als Sprecher von einer Strafverfolgungsbehörde kann man nie alles sagen. Wir haben einerseits auch das Amtsgeheimnis. Wir müssen schauen, dass der Fall, die Ermittlung vom Fall nicht gestört wird. Also nicht, dass man quasi die Medien ganz toll bedienen, aber der Fall kann nicht mehr gelöst werden, weil irgendwie etwas kaputt gegangen ist. Das ist ganz wichtig. Mir ist sicher dort zu gut gekommen, dass ich natürlich jahrelang als ermittelnder Kriminalkommissar auch tätig gewesen bin, selber Fälle ermittelt habe und auch gewusst habe, was es braucht, dass ein Fall gut kann funktionieren kann. Dass letztendlich, und das ist das Ziel von unserer Arbeit, nicht Kommunikation, sondern das Ziel ist ja, dass wir die Leute, die eine Straftat begangen haben, dann können vor Gericht bringen. Und das eine und das andere dürfen einander nicht stören. Und dort ist immer manchmal ein bisschen eine Balance gewesen, den Weg zu finden, dass eigentlich alles klappen würde und dass alle zufrieden sind.
Jetzt haben wir darüber geredet, wie sich die Medienlandschaft verändert hat und die Arbeit bei den Medien. Wie haben sich die Fälle selber verändert in dieser Zeit? Da können Sie ja jetzt vielleicht schon 40 Jahre zurückschauen, nicht nur 16. Sind sie schlimmer geworden, wenn man immer hört?
Die Fälle sind anders geworden. Die Fälle sind aber bei gewissen, gerade im Bereich Gewaltdelikt, haben wir gesehen, dass sie, ich sage es jetzt einmal in dieser Terminologie, dass sie schlimmer geworden sind. Also, früher haben wir viel, ich bin ja mal vor 40 Jahren junger Polizist gewesen und auch meinen Dienst auf dem Klara-Posten gemacht. Und wenn es einmal nicht mehr eine Schlägerei gegeben hat, bis wir manchmal dort gewesen sind, und es ist nicht so, dass wir extra gedudelt haben, dann ist schon alles wieder im Frieden gewesen. Und ich habe gesagt, ich mag mich erinnern, einmal, was Kaisers Wendler jetzt noch da. Es ist ja gar nicht passiert. Und einer hat ein blaues Auge gehabt. Man hat dann gesehen, es ist schon passiert. Aber es hat dann auch die Polizei nicht mehr gebraucht, weil die wieder eigentlich im Frieden zusammen gewesen sind. Und heute tun wir eigentlich zum Teil Fälle feststellen, wo Leute dann zusammengeschlagen werden und dann gibt es so eine Gewaltspirale, dass wenn dann eine Person am Boden liegt, dass man dann nicht aufhört, dass man dann noch Tritt der Person gibt, auch ins Gesicht gibt, das hat man früher weniger bis gar nicht gehabt. Man hat es auch gehabt, aber nicht so häufig.
Ich denke auch, wenn man es jetzt subjektiv anschaut, Sicherheit oder Unsicherheit, man liest oder hört viel von Messerstecherei, Todesfälle, ist es ein subjektiver Eindruck oder nehmen die schlimmen Fälle tatsächlich auch zu?
Also wir sind ja jetzt immer ein bisschen in der ganzen Diskussion mit Statistiken und so. Wir sind als Strafverfolgungsbehörde ja eigentlich in der Situation, dass wir die Fälle, die passiert sind, dass wir die müssen sauber aufklären müssen. Und dass wir da alles dran setzen müssen, dass wir die aufklären. Und darum ist auch die Kommunikation, die wir machen, gegen aussen, passiert jetzt nicht irgendwie nach, ich sage jetzt mal, sicherheitspolitischen Überlegungen oder so, sondern erfolgt rein nach den gesetzlichen Vorgaben. Wenn auch wir an einem Wochenende, wo vielleicht mal viel passiert ist, wir mehrere Kommuniqués veröffentlichen, dann sehen wir das nicht als so Gesamtpaket, das wir rausgeben, sondern wir geben zum Beispiel Fälle raus, und zwar ganz konkret 5 Raubüberfälle und den ganz auch sagen, in einzelnen Fällen, dort suchen wir die Zeugen, dort haben wir die Folgen an die Bevölkerung, wer hat wo etwas gesehen, und machen nicht so einen Zusammenschnitt und sagen, wir haben 5 Raubüberfälle verteilt aus dem ganzen Stadtgebiet gehabt.
Aber diesen Zusammenhang machen dann natürlich die Medien, wenn sie 5 so Kommuniken auf dem Tisch haben. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mehr so Einzelfälle müssen, kommunizieren, als es vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren war?
Das haben wir sicher, dass wir hier mehr Fälle haben. Also ich mag mich erinnern, ohne dass ich jetzt das genau in den Zahlen wüsste, dass wir einfach in den letzten Jahren, und das ist jetzt nicht gerade aktuell, in den letzten Jahren einfach so jedes Wochenende, vor allem Wochenende, dass wir dort einfach zum Teil Gewalt erlegt haben. Und dass wir eigentlich jedes Wochenende da sitzen und Aufrufe machen tun, weil Einzelfälle passiert sind, wo wir dann eben auch einzelne Fahndungsaufrufe zum Teil haben.
Jetzt wird ja genau das Thema auch politisch bearbeitet, von allen Seiten, von links und von rechts. Und da taucht immer die Frage auf, wie sicher ist tatsächlich Basel? Kann man das überhaupt objektiv beurteilen, wie sicher Basel ist? Ist es eine sichere oder eine unsichere Stadt?
Das ist für uns jetzt als Strafverfolgungsbehörde recht schwierig, so zu beantworten. Weil das spielt ja ganz viele Aspekte zusammen. Auf der einen Seite haben wir die objektiv so und so viele Straftaten haben wir und objektiv passiert dann zum Beispiel in dieser Nacht 3 Raubüberfälle. Auf der anderen Seite kommt der ganze Bereich von der subjektiven Sicherheit, wo man auf keinen Fall darf unterschätzen. Also wenn Leute sich nicht mehr unsicher fühlen oder Leute kommen und sage, ich habe Angst, da durchzulaufen, dann dürfen wir nicht Statistik führen und sagen, nein, du musst keine Angst haben, dort haben wir noch nie einen Raubüberfall gehabt, sondern dann müssen wir das Problem anschauen. Das ist aber nicht Aufgabe von der Staatsanwaltschaft. Dass jetzt die subjektive Sicherheit wieder steigen tut, sind wir nicht zuständig. Und wir wollen uns ganz bewusst auch aus diesen politischen Diskussionen aushalten. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist auch nicht unser Terrain. Wir haben das natürlich jetzt bei dieser Sicherheitsinitiative, werden wir da reingenommen. Ich mag mich erinnern an die Hanfinitiative, dort hat man uns auf den Rauschgiftbereich mit ins Boot nehmen. Aber das ist nicht unsere, darf auch nicht unsere Aufgabe sein. Wir sind da politisch gar nicht involviert in, dass wir andere Leute beantworten. Wir müssen den Einzelfall sehen. Und den Einzelfall, den können wir auch vertreten. Und wenn halt 7 Fälle passiert sind, dann haben wir keinen einzigen selber erfunden. Dann sind die 7 Fälle effektiv passiert. Und das ist unser Anliegen und unser Anspruch auch, dass wir eben das Ziel, wir erreichen es wahrscheinlich nicht, aber der Anspruch ist da, dass wir dann die 7 Fälle klären können.
Es gibt ja zum Teil kuriose Fälle, aber auch ganz schlimme Fälle. Sie sind Ermittler gewesen. Jetzt Sprecher von der Staatsanwaltschaft werden auch an Tatort geholt und gerufen und sind sicher auch mit schlimmen Bildern konfrontiert. Wie können Sie mit dem umgehen? Haben Sie die immer im Kopf?
Das wäre ganz schlimm, wenn ich die immer im Kopf hätte. Es gibt sicher Bilder, die einem bleiben. Und gerade wenn man jetzt miteinander erzählen tut, dann kommen wieder so Bilder. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass man professionellen Umgang hat mit dem Ganzen und dass man sich auch bewusst ist, dass man Teil von der ganzen Ermittlungsmaschinerie ist und dass ich auch nicht da bin, um das Leid von diesen Leuten, es geht ja dann vor allem auch noch zum Teil um die Angehörigen, dass ich nicht da bin, um das Leid von diesen Leuten mitzutragen. Das heisst jetzt aber nicht, dass ich keine Empathie zeigen darf. Ich habe auch x-mal Fälle erlebt, wo ich ganz klar sage, das ist ganz, ganz grässlich, was jetzt diesen Leuten passiert ist. Und es ist jetzt für die Angehörigen wirklich ein Elend, was jetzt da vorgefallen ist. Aber trotzdem darf ich jetzt nicht herangehen als Kriminalist und sagen, jetzt fange ich die Leute an zu betreuen oder ich tue jetzt da noch irgendwie eine Hilfeleistung oder eine Hilfestellung bieten, die nicht zu unserer Ermittlungsaufgabe gehört. Aber es gibt ja ganz viele Organisationen und da ist man ja natürlich auch sehr froh als Angehörige von Strafverfolgungsbehörde, Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, dass man ja Spezialistinnen und Spezialisten hat, wo man sagt, wir haben hier Opferbetreuung, wir haben das, wir können denen ein Auffangnetz bieten. Das wäre grässlich, wenn wir das nicht hätten.
Jetzt haben wir von schlimmen Fällen geredet. Gibt es auch einen Fall, den Sie nicht vergessen, weil er so komisch ist oder so kurios, dass Sie sich sogar vielleicht noch gerne daran erinnern?
Es gibt natürlich auch Fälle von Tätern, ich sage es einmal ein bisschen zurückhaltend, die nicht ganz so schlau sind und manchmal gewisse Delikte begehen, wo man dann doch muss sagen, also wenn wir dann die Fälle sehen und auch in unseren Rapport besprechen, dann lachen wir alle zusammen. Also ich denke jetzt gerade an einen Fall von ein paar Wochen, wo einer eine Bärli Schuhe gestohlen hat und seine Alten im Laden zurückgelassen hat, die Neuen angezogen hat, dann hat er die Diebstahlsicherung entfernt und hat dann nicht mehr gewusst, wo er hingeht. Mit dem hat sie in den Sack gesteckt und ist rausgelaufen. Und als wir dann diesen Fall besprochen haben, haben natürlich alle gelacht. Es ist keine Schadenfreude, aber es geht darum, dass man einfach sieht, dass natürlich nicht alles zusammen, ich sage jetzt mal, das Kaliber vom Riffifi haben und wirklich ganz, ganz schlaue Verbrecher sind.
Markus Melser, wir kommen zum Schluss. Sie haben ja ein Buch geschrieben. Jetzt nach der Pensionierung gibt es ein zweites.
Also sag niemals nie. Ich habe einmal vor vielen Jahren einmal die spezielle Situation von einer Medienstelle wollen aufzeigen, dass man eigentlich im Clinch ist zwischen Ermittlung und Medienarbeit. Wo das ganz neu war, ist die Medienstelle. Ich habe ja die ins Leben gerufen, die jetzt vor Ort nicht gegeben. Ist natürlich auch sehr viel Arbeit verbunden gewesen, die Akzeptanz auch von den eigenen Leuten. Und all das habe ich dort einmal ein bisschen verarbeitet. Was ich sicher nicht machen tue, ist einfach die Fortsetzung. Ich habe das ein bisschen an den einzelnen Fällen aufgehängt, dass ich jetzt einfach die zweite Auflage, die dritte Auflage und so, das würde ich nicht machen. Wenn, dann würde ich mal ganz etwas anderes machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man einmal würde so ein bisschen das Gegenüberstellen, wie wird ein Kriminalfall zum Beispiel im Fernsehen oder im Kino gelöst und wie wird er wirklich gelöst und was spielen, und dort ist ja dann noch spannend, persönliche Sachen noch mit rein. Also so etwas könnte ich mir noch vorstellen. Sicher nicht, also dass ich am 1. Februar, wo ich pensioniert bin, ansitze, fange an zu schreiben, sondern das muss ein bisschen Luft geben und die wird mir jetzt auch nehmen.
Sagt der Markus Melzel, der nach 40 Jahren bei der Polizei, davor nach 16 Jahren als Mediensprecher von der Staatsanwaltschaft in Pension geht. Mit ihm geredet hat Wanda Düring. Es ist jetzt dann gerade 6:03, hier nochmals das Wichtigste von unserer Obersendung zusammengefasst. Das Basler Verwaltungsgericht hat den ersten Entscheid gefällt zum Thema Aufklärungsunterricht im Kindergarten und Primarschule. Die Kinder, so hat das Gericht entschieden, dürfen nicht per sofort vom Aufklärungsunterricht dispensiert werden. Die Eltern wollen den Entscheid weiterziehen und gehen notfalls bis vor Bundesgericht. Die Schweizerische Nationalbank macht 13 Milliarden Franken Gewinn im letzten Jahr und davon profitieren auch die beiden Basel. Das Baselbiet bekommt 23 Millionen Franken aus dem Gewinntopf, so wie es der Finanzdirektor Adrian Balmer schon im Voraus budgetiert hat. Basel-Stadt kann auf 16 Millionen Franken zählen. Das Wetter vom Morgen, am Morgen grau, am Nachmittag hier und dort blau. Details jetzt von der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Samstag lockern sich die Hochnebelfelder zum Teil auf. Zum Teil bleiben sie aber auch liegen. Die Obergrenze vom Hochnebel zwischen 800 und 1200 Meter. Wer außerhalb vom Nebel unterwegs ist, der kann den ganzen Tag die Sonne geniessen. Morgen geht die Beise und es ist kalt mit Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad. Am Sonntag geht es mit sonnigem Wetter und ein paar Nebelfeldern weiter. Mit Beisen steigen die Temperaturen nur grad auf 1 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel. Heute durch die Sendung begleitet hat sie der Benedikt Erni. Das nächste Regionaljournal Basel gibt es morgen um 17:30. Morgen Mittag nach der 12 Uhr laden wir sie aber zuerst noch ein zu einer Rundreise durch die Schweiz mit Beitrag aus den Regionen in der Sendung Regional Diagonal.
Regional Diagonal, morgen Mittag mit einem Ausflug in den Schnee.
Es schüttelt und tut. Es geht irgendwie schneller. Ich probiere jetzt eine Linkskurve zu machen.
Wir sind in Grindelwald in der Schlittelstunde bei den ersten Schlittellehrern der Schweiz. Wir stellen Ihnen den Mann vor, der für die Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek Tag für Tag kiloweise Bücher zwischen Luzern und dem Entlebuch hin und her karret. Und wir reden über die Basler Vorfasnachtsveranstaltung Charivari.
Es kennen doch die mieden Gestalten, so eine Verbotsflut, nie verwalten.
Dieses Jahr, kurz vor den Wahlen, gehen hier sogar praktisch alle Basler Regierungsräte auf die Bühne. Muss das sein? Sie hören es morgen nach den 12 Nachrichten hier auf der RS1. Regional Diagonal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.